sogar die Nachbarn noch ein bisschen was mit. Weil es ist dann manchmal ganz interessant, wenn man so Open-Air-Gottesdienste macht. Wir machen das ja jetzt hier in Geildorf in der dritten Saison, einmal im Monat, Open-Air. Und wir laden dazu die Nachbarn immer ein, so diese 20 oder 25 Nachbarn hier drumherum. Und dann hört man ganz Unterschiedliches. Also ich gehe dann nicht immer von Tür zu Tür, aber ich werde immer dann einen Brief in den Briefkasten, dass sie wissen, einmal im Monat Open-Air-Gottesdienst, lade sie ein zum Open-Air-Flohmarkt und so. Und manchmal trifft man jemanden an und eine Nachbarin hat mir gesagt, boah, ihr habt ja tolle Lieder und toll gesungen. Das fand ich ein gutes Echo. Und es ist ja oft auch so, dass Gott mit seinem Heiligen Geist durch die Lieder wirkt. Dieses Jahr, als ich dann auch wieder so rumlaufen bin, das in die Briefkästen geworfen habe, da war ich dann bei einem Nachbarn und der hat dann gönnerhaft gesagt, naja, stört uns eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, aber die Musik sonntagmorgens, das wäre dann, er hat gesagt, die Musik wäre dann doch manchmal ein bisschen laut. Na, also im Winter halt, ja. Und dann habe ich gedacht, was meint er denn? Meint er jetzt Montagabends die Proben, den Lobpreisgottesdienst? Was meint er denn? Ich habe es gar nicht geschnallt, was er meint. Und dann ist mir eingefallen, dass wir ja immer gelüftet haben, auch im Winter halt ja natürlich. Und dass das offensichtlich dann am Sonntag morgens Zubereitung des Bratens etwas vielleicht gestört hat, zumindest bei diesem einen Nachbarn. Also, es ist dann sehr unterschiedlich, aber ich fände es immer wieder cool. Ich finde es toll, wenn wir draußen Gottesdienst machen und unsere Nachbarn dann auch ein bisschen was mitkriegen. Und es wäre eigentlich auch von Pfingsten her schön gewesen, weil ich glaube, von den drei großen Festen der Christenheit ist für die meisten Deutschen sicherlich das Pfingstfest das seltsamste Fest. Und viele fragen sich, braucht man das oder kann das weg? Weihnachten wurde ja so in den letzten Jahrzehnten zum Familienfest umgedeutet und dann passt es auch für Menschen, die keine Christen sind. Ostern bringt zumindest für die meisten Deutschen 4 Tage frei, aber Pfingsten, kann das weg? Naja, aber es ist ja immerhin ein freier Tag, ne? Zusätzlich Pfingstmontag und das wollen sich doch die meisten Deutschen erhalten. 75% der Deutschen, so nach einer aktuellen Umfrage, meinen, der Pfingstmontag sollte doch erhalten bleiben. Auch wenn kaum noch jemand weiß, um was es am Pfingsten eigentlich geht, aber auf den Feiertag will man dann doch nicht verzichten. Also ist Pfingsten dann noch mehr als die beiden anderen Feste, die Gelegenheit, Menschen zu besuchen, für Ausflüge, verlängert den Urlaub. Nicht nur bei Deutschen allgemein, auch bei Kirchenmitgliedern weiß kaum mehr jemand, was er mit Pfingsten anfangen soll. Auch eine Umfrage hat ergeben, dass nur 1/3 der Kirchenmitglieder, also der Kirchenmitglieder, nicht der Deutschen, sondern 1/3 der Kirchenmitglieder, überhaupt noch was zur Bedeutung von Pfingsten sagen kann. Hochgerechnet auf unsere Gesamtbevölkerung werden es also noch 15% der Deutschen. Und dieser Satz im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, ist also offensichtlich wirklich erklärungsbedürftig. Nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb der Kirchen. Oder kann man den ausstreichen? Braucht man den Satz überhaupt? Ich glaube an den Heiligen Geist. Reicht es, wenn man bekennen würde, ich glaube an Jesus? Reicht doch eigentlich. Wozu dann noch an den Heiligen Geist glauben? Wir können doch an Jesus glauben, auch ohne Heiligen Geist. Oder? Vielleicht eine Frage, was wir da essen? Oder für den Nachmittag, wenn es wieder regnet? Stellen wir uns mal kurz vor, wie christlicher Glaube aussehen würde ohne den Heiligen Geist. Was würde fehlen? Würde überhaupt was fehlen? 3 Beispiele. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, könnten wir die Bibel auf jeden Fall nicht verstehen. Weil nach der Aussage von Jesus nur der Heilige Geist uns hilft, die biblischen Wahrheiten zu verstehen. Wenn wir nur auf unseren menschlichen Geist, nur auf unsere menschlichen Fähigkeiten angewiesen wären, dann müssten wir das Neue Testament mal mindestens im Original lesen. Also jeder müsste mal mindestens Griechisch lernen. so wie die Muslime den Koran ja eigentlich auf Arabisch lesen müssen, um ihn wirklich zu verstehen, genauso müssen wir das Neue Testament auf Griechisch lesen, um es wenigstens ein bisschen zu verstehen, was Jesus gemeint hat, warum er hier war. Ein zweites Beispiel: Ohne den Heiligen Geist wüssten wir nicht, wie wir mit Gott reden sollten. Klar, beten kann man immer irgendwie. Und es gibt ja den schönen Spruch: In einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Heiden. Da betet jeder irgendwie. Aber ohne den Heiligen Geist fehlt uns der Gesprächs- und Gebetskanal zu Gott. Der Heilige Geist hilft uns auf bei unserem Beten, so schreibt es Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel. Und der Heilige Geist zeigt uns auch, wie wir im Namen Jesu beten können. Und er hilft uns auch, auf die Stimme Gottes zu hören. Ohne den Heiligen Geist könnten wir wirklich nur vorformulierte Gebete sprechen. Und vielleicht hätten wir dann wie die Muslime auch ein technisches Gebetsritual, wo wir fünfmal am Tag das Vaterunser Richtung Jerusalem beten würden. Keine Ahnung. Als drittes Beispiel: Wir würden keine Führung und keine Leitung von Gott erfahren. Das, was uns die Ilona so schön erzählt hat aus ihrem persönlichen Erleben mit dem Heiligen Geist, das gäbe es nicht. Wenn wir die Apostelgeschichte, die Geschichte des Heiligen Geistes mit den ersten Christen, wenn wir die aufmerksam lesen, dann erkennen wir immer wieder die Führung und die Leitung durch den Heiligen Geist. Und wir haben im Vorfeld diskutiert, als ich die Ilona gebeten habe, doch was Praktisches über den Heiligen Geist zu sagen. Ach, sie hat nichts Spektakuläres. Ja, es sind auch nicht die spektakulären Dinge, sondern es sind die ganz einfachen Führungen, die täglichen Führungen durch den Heiligen Geist. Ich hatte diese Woche einen Impuls beim Beten, ich soll eine bestimmte Person anrufen, weil das gesundheitlich nicht so gut ging und eine OP ansteht. Und jetzt ist die Frage: Höre ich auf diesen Impuls? Oder denke ich mal, naja, was bietest du dir an? Und ich habe dann angerufen und das war just in time, gerade noch, weil die Operation hatte sich verschoben und ich konnte dann noch mit der Person reden und beten, für sie beten. Also es sind nicht die spektakulären Dinge, sondern es sind die ganz normalen Impulse in unserem Alltag. Und die Frage ist immer: Hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes oder nicht? Und wenn wir das nicht hätten, dann wäre unser Leben nur Kadar, so sagen das Muslime. Schicksal. So verstehen die Muslime ihr Leben. Alles Schicksal. Keine Leitung und Führung durch Gott, weil Allah natürlich keinen Heiligen Geist geschickt hat auf diese Welt. Schicksalsgläubigkeit ist eine typische muslimische Haltung und Christen haben eine andere Haltung. Fällt uns bei dieser unvollständigen Aufzählung was auf? Ohne den Heiligen Geist wäre der christliche Glaube dem Islam ziemlich ähnlich. Und natürlich gäbe es auch keine innere Gewissheit, dass ich als Jesus-Nachfolger ewiges Leben erwerben darf. Weil eben diese sogenannte Heilsgewissheit auch nur der Heilige Geist vermitteln kann. Ohne Heiligen Geist gibt es auch keine Heilsgewissheit. Und die fehlt ja den Muslimen auch. Und das ist für Muslime, die zum christlichen Glauben kommen, das Faszinierendste, dass sie plötzlich die innere Gewissheit haben, ihr Leben hat eine Bedeutung bis in die Ewigkeit. Und von daher sollten wir die Frage beantworten können, was es heißt, wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen: Ich glaube an den Heiligen Geist. Weil es gibt natürlich kein Christsein ohne Heiligen Geist. Und Paulus formuliert es, ihr habt es in dem Einlageblatt, formuliert es im 1. Korintherbrief mit den Worten: Aus diesem Grund möchte ich euch klar machen, keiner, der unter dem Einfluss des Gottesgeistes steht, wird sagen, verflucht ist Jesus. Und genauso kann auch keiner sagen, Herr ist Jesus, außer durch die Wirkung des Heiligen Gottesgeistes. Und die Frage für das diesjährige Pfingstfest, für die Predigt, lautet darum: Was bewirkt der Heilige Geist? Eine Frage, die auch beim Alpha-Wochenende im Alpha-Kurs gestellt wird und erklärt wird, natürlich ausführlicher als jetzt in 20 Minuten. Diejenigen, die hier bei uns einen Alpha-Kurs gemacht haben, die kennen die Grafik auch. Aber es ist ja immer wieder gut, es noch im Bewusstsein, was ich im Alpha-Kurs mal gehört, gelernt, erfahren habe. Was bewirkt der Heilige Geist? Kurz gesagt, ziemlich viel. Er ist, das haben jetzt die Vorbemerkungen schon deutlich gemacht, er ist dafür verantwortlich, dass der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Dieser weiteste Weg der Welt vom Kopf ins Herz, dass das geschieht, dass ich nicht nur ein Verstandeschristsein habe, sondern ein Herzensglauben, das bewirkt der Heilige Geist. Dieser weiteste Weg der Welt vom Kopf ins Herz, der wird durch den Heiligen Geist überwunden. Und hilfreich, um das Wirken des Heiligen Geistes besser zu verstehen, sind immer wieder Bilder, mit denen das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben wird. Wie zum Beispiel diese biblischen Bilder, Taube, Feuer, lebendiges Wasser und andere. Sie helfen uns, eine Fantasie zu entwickeln, wie wir den Heiligen Geist verstehen können. Und diese grafische Übersicht, mit der ich jetzt ein bisschen entlang gehen möchte in der Predigt, die ist für mich seit vielen Jahren sehr hilfreich, um das Wirken des Heiligen Geistes mir selber immer wieder verständlich zu machen und auch anderen zu erklären. Die Grafik ist ursprünglich von jemand, der in Indonesien in den 60er und 70er Jahren eine Erweckung erlebt hat. Ein deutscher Theologe, Detmar Schönemann. Und so wie es die deutschen Theologen ja dann gern machen, wird alles systematisiert. Und er hat dann versucht, das, was er dort erlebt hat in Indonesien, diesen geistlichen Aufbruch und das Wirken des Heiligen Geistes, so wie es im Neuen Testament beschrieben ist, hat er dort erlebt, ganz konkret mit allen Dingen, die wir im Neuen Testament lesen können, hat versucht, das in eine Grafik zu bringen. Und es ist, in einem Buch ist es wunderbar dargestellt und da handelt das ganze Buch davon. Und wir hatten das in einem CVM, wo die Adleiter und ich mal waren, wir hatten das mal als Jahresthema und dann hat eine Mitarbeiterin aus dieser etwas trockenen theologischen Grafik dann ein bisschen ein lebendiges Bild gemalt. Und dem möchte ich etwas entlang gehen heute Morgen. Was bewirkt der Heilige Geist? Er bewirkt als erstes eine Neugeburt, Licht des Geistes. Das Licht des Geistes kommt in mein Leben. Der Heilige Geist erfüllt meinen Geist und dadurch wird mein Geist erhellt. Und darum ist es ganz oben in dieser Grafik, weil diese Erleuchtung für meinen Geist einfach wichtig ist. Ohne diese Erleuchtung kann ich weder Jesus verstehen, kann ich die Bibel nicht verstehen, kann ich den ganzen christlichen Glauben nicht verstehen. Jesus hat mit einem Theologen der damaligen Zeit, Nikodemus, ausführlich über diese Wiedergeburt, über diese geistliche Wiedergeburt diskutiert. Johannes 3, kann man das nachlesen, es war ein Thema in den letzten Monaten unter dieser Themenreihe Menschen kommen zu Jesus, da haben wir uns das genauer angeschaut, warum diese geistliche Wiedergeburt wichtig und nötig ist. Christsein ist nicht machbar. Christsein ist nicht machbar. Es ist manchmal schwer zu akzeptieren, vor allem für christliche Eltern, weil sie es gern machen würden, dass ihre Kinder zum Glauben kommen. Aber das ist nicht machbar. Christ werde ich nicht durch meine Geburt in Deutschland, auch nicht, weil mich meine Eltern haben taufen lassen, auch nicht durch christliche Erziehung, egal in welcher Unterrichtsform, Religions-, Kommunions-, Firm- oder Konfirmationsunterricht. Christ bin ich nicht einmal, weil ich Mitglied in einer christlichen Kirche bin. Wenn Menschen Christen werden, ist es immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir Menschen können nur Gefäße zur Verfügung stellen. So wie eine Konfirmation oder ein Konfirmationsunterricht so ein Gefäß ist, was wir zur Verfügung stellen können, in der Hoffnung, Gott wirkt darin. Oder ein Alpha-Kurs, was wir als Gefäß zur Verfügung stellen können, in der Hoffnung, Gott wirkt dadurch. So können wir es nicht machen, wir können es nur zur Verfügung stellen. Und die Menschen oder auch wir können uns empfänglich machen. Das war auch ein Thema in den letzten Jahren mal an Pfingsten, wenn ihr euch erinnert. Ich kann es nicht machen, das wird mich erfüllt, aber ich kann mich empfänglich machen. Und wenn das Licht Gottes, das Licht des Heiligen Geistes in mein Leben kommt, dann ist es immer ein übernatürliches Wunder. Aus der unsichtbaren Welt Gottes greift Gott in die sichtbare Welt ein mit diesem Licht des Geistes und berührt meinen Heiligen Geist, meinen Geist. Und in Apostelgeschichte 9 kann man dieses Damaskus-Erlebnis, was ja auch das als Bibelstelle dabei. Und dieser göttliche Funke, dieses Licht des Geistes erfüllt meinen Geist und dadurch bekomme ich die innere Gewissheit, ich gehöre zu Gott. Die Gewissheit über mein Kind sein im himmlischen Vater. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dieses Licht des Geistes erfahren habe, war mir klar, ich muss jetzt immer sagen, ich versuche Christ zu sein. Sondern ich weiß, ich bin Christ. Ich war menschlich gesehen kein bisschen besser als vorher. Aber ich wusste, ich bin Christ und ich muss nicht mehr sagen, ich versuche Christ zu sein. Der göttliche Funke erfüllt mich in der Person des Heiligen Geistes und ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich das erlebe, dann ist das zweite Symbol im Bild des Kreuz, das verstehe ich nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Ich verstehe mit dem Herzen, was der Tod von Jesus am Kreuz für mich bedeutet. Und von diesem Kreuz fließt der Strom des lebendigen Wassers, der Strom des Heiligen Geistes. Lebendiges Wasser, wenn wir das lesen in der Bibel, das ist immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Und dieses lebendige Wasser, das kann ich immer wieder neu trinken. Und dieses Trinken von diesem lebendigen Wasser, das beschreibt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache, sondern das soll, kann, darf immer wieder geschehen. Und es geschieht, wenn ich so wie wir das vorhin gebetet haben, wenn dieser Pfingstfest ist und ich darum bitte, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt. Und wir haben es ja letztes Jahr im Pfingstgottesdienst, falls sich jemand daran erinnert, haben wir das ja mit diesem Glas Wasser ganz anschaulich dargestellt, dass es immer noch ein bisschen mehr sein darf in uns am Heiligen Geist. Und wenn ich dieses lebendige Wasser nicht immer wieder trinke, dann trockne ich geistlich aus. Ich glaube, wird dann langweilig und schal. Es schmeckt eben wie abgestandenes Wasser. Und im Einlageblatt könnt ihr das lesen. Jesus sagt dazu im Johannesevangelium: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer nicht glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und wer von diesem lebendigen Wasser trinkt, von dem geht was aus. Und andere spüren mir ab, ob mein Glaube lebendig, frisch ist oder eher abgestanden und trocken. Und an diesem Strom des lebendigen Wassers wachsen nun zweierlei Dinge. Bild gesprochen, die Früchte des Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes. Darauf gehe ich am Schluss ein, weil das auch ein Thema sein wird in den nächsten Wochen. Gibt es eine kleine Predigtreihe zu den Früchten und den Gaben des Heiligen Geistes, sowohl hier in Geiler wie auch in Wochen. Aber ich möchte es vorher jetzt nochmal die restlichen Dinge von diesem Glauben, das auf diesem Theologen zurückgeht, der das Wirken des Heiligen Geistes erlebt hat in Indonesien. Die restlichen Dinge kurz erklären. Der Heilige Geist wirkt Gemeinschaft und Einheit in der Familie Gottes. So wie der christliche Glaube ist auch christliche Gemeinschaft menschlich nicht machbar. Wenn eine lebendige christliche Gemeinschaft entsteht, ist es immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann es natürlich auch ohne versuchen. Ich kann auch versuchen, eine Gemeinde aufzubauen ohne Heiligen Geist. Die wird dann entsprechend aussehen, entsprechend menschlich sein. Es wird Menschen, wie man so schön sagt. Und so eine Gemeinschaft ähnelt dann mehr einem Kaninchenzüchterverein oder einem Sportverein als einer christlichen Gemeinschaft, so wie es sich Gott vorstellt. Wahre christliche Gemeinschaft. Eine christliche Gemeinschaft, wie wir sie im Neuen Testament beschrieben finden, die muss den Heiligen Geist durchdringen. Eine christliche Gemeinschaft, so wie wir sie im Neuen Testament finden, die offen ist für alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welcher Herkunft, so eine christliche Gemeinschaft kann nur der Heilige Geist bewirken. Und Trennungen und Spaltungen und Streit innerhalb von Gemeinden sind dann logischerweise auch eine Folge von dem fehlenden Wirken des Heiligen Geistes. Des Menschen und des Menschen. Und jemand ist im Hintergrund aktiv, um dieses Menschen zu fördern. Menschliches schiebt sich in den Vordergrund, Geistliches wird zur Seite geschoben. Und es gibt jemanden im Hintergrund, ich nenne ihn immer Mr. S., der diesen Prozess nach besten Kräften unterstützt, indem er sich einzelnen Menschen bedient. Er bedient sich gern den ungeistlichen Kräften meines natürlichen Menschen mit meinen Schwächen, mit meinen Defiziten. Meistens bringt es dann als Egoismus, als Stolz nach außen, was man natürlich auch wunderbar theologisch oder fromm umwandeln kann. Aber das ist eine Folge, wenn der Heilige Geist nur schwach vertreten ist in Gemeinden. In der Apostelgeschichte 2, die Bibelstelle zu dieser Grafik, ist genau das Gegenteil beschrieben. Das Miteinander der ersten Christen, genauer gesagt der ersten Judenchristen natürlich, häufig von uns sehnsuchtsvoll gewesen, erwünscht, dass es so sein sollte, aber meistens gelingt es nicht. Es war ja auch noch eine kurze Zeit damals, dieses wunderbare, harmonische Bild von menschlicher Gemeinschaft. Es war nur eine kurze Zeit, nämlich als die Erfahrung mit dem Heiligen Geist noch frisch war, als dieses Pfingstfest und der Heilige Geist allen menschlichen Egoismus, alle menschlichen Eitelkeiten und Selbstsucht weggeschwemmt hat, überschwemmt hat. Und schon nach wenigen Tagen oder Wochen in Apostelgeschichte 5, können wir es lesen, hat sich Heuchelei in die Gemeinde eingeschlichen und die Harmonie war zu Ende. Aber klar ist, der Heilige Geist wirkt Gemeinschaft. Warum? Weil Christus eine Gemeinschaftsreligion ist. Gegenüber von Gott ist in erster Linie die Gemeinde. Das, was wir oft an Individualismus denken und leben, ist nur sehr begrenzt biblisch. Dieser christliche Individualismus ist eher eine Folge der Neuzeit. Seit der Aufklärung ist es ihm, dass die persönliche Frömmigkeit ganz stark betont wird. Davor war es ganz klar, dass die Gemeinschaft im Fokus steht. Von daher müssen wir uns immer wieder überlegen, wie viel Egoismus ist in unserem Glauben. Und wie viel Gemeinschaft. Es gibt kein Christsein ohne verbindliche Gemeinschaft. Die Botschaft ist ganz klar im Neuen Testament und wer das versucht, was anders zu leben, der lebt nicht in dem Gottes. Daran lässt das Neue Testament keinen Zweifel. Die letzten zwei Sachen Führung haben wir ja schon von der Ilona ein wunderbares Beispiel gehört. Der Heilige Geist wird uns führen und leiten. Der Heilige Geist ist der Kanal, wo er redet zu uns, wo wir mit Gott reden, wo wir Leitung erfahren und oft erst hinterher merken, wie wunderbar diese Leitung war. Auch wenn es nicht spektakulär war. Aber die Ilona war daran beteiligt, dass ein Mensch seinen Glauben nicht verloren hat. Und das ist wunderbar. Apostelgeschichte 16 zeigt es sehr eindrücklich, wie Gott leitet und führt. Und zuletzt, der Heilige Geist wird Dankbarkeit und Hoffnung. Er wird das Lob Gottes. Immer wenn der Heilige Geist gewirkt hat, in der Kirchengeschichte in besonderer Weise, ist eine neue Liga entstanden. Die Menschen hatten das Bedürfnis, schon in der Pfingstgeschichte hatten sie das Bedürfnis, Gott zu loben. Die Juden aus dem ganzen Römischen Reich, was haben die gehört von den Jüngern? Sie hörten sie in ihrer Sprache von den großen Taten Gottes. Es ist ein natürliches Bedürfnis, wenn der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, dass ich Gott lobe. Und deswegen entstehen auch immer wieder neue Lieder, die uns geistlich aufbieten. Epheser 5 kann man das nachlesen. Ich komme zurück zum Schluss auf das, was der Heilige Geist an diesen beiden Ufern hervorbringt. Im Bild gesprochen, was am Strom des lebendigen Wassers wächst. Die Früchte des Geistes, dargestellt links mit Obstbäumen, und die Gaben des Geistes, dargestellt durch Blumen. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich jetzt auf jemanden zugehen, der bin einfach kurz gewandelt und fragen, was der Unterschied ist, aber das mache ich nicht, keine Strecksekunde. Was ist der Unterschied? Früchte des Geistes. Durch diesen göttlichen Funken, durch das Licht des Geistes, kommt Gottes Natur, Gottes Wesen in der Form des Heiligen Geistes. sich diese göttliche Natur in mir ausbreiten? Darf der Heilige Geist als Wesen Gottes in mir Wohnung nehmen? Darf er mich erfüllen? Oder weiß ich in eine Ecke in meinem Lebenshaus zu, wo er dann sein Dasein zu fristen hat? In Galater 5 beschreibt Paulus den Gegensatz zwischen Leben aus dem Fleisch, oder modern ausgedrückt, Leben nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen, und demgegenüber dem Leben aus dem Geist, also von einem vom Heiligen Geist veränderten Charakter, sehr eindrücklich. Wir werden das die nächsten Wochen uns nochmal genauer anschauen. Aber Leben im Geist, das ist im Gegensatz zum Leben aus dem natürlichen, dem selbstsüchtigen Menschen, im Gegensatz, den Paulus auch tut. Leben im Geist, ein Leben aus dem Heiligen Geist heraus, ist was anderes als ein Leben aus meinem natürlichen Menschsein heraus. Und für mich ist das beste Beispiel, ich habe es im Alpha-Kurs auch schon erzählt, ist immer christliche Drogenreha. Die anderen und ich waren in unserem Leben oft mit Christen in Kontakt, die Drogenrehabilitation gemacht haben. Und die haben uns immer wieder erzählt, wie faszinierend es ist, wenn Gott eingreift und der Heilige Geist auf seine Macht eingreift und die Drogenabhängigkeit ohne Entzug weiter von Gott wird. Und die erleben das häufig. Aber so ein ehemaliger Drogenabhängiger muss trotzdem eine Therapie machen. Er wird frei durch die Bibel, aber er muss trotzdem 15 oder 18 oder 20 Monate Therapie machen. Warum? Er muss leben lernen ohne die Droge. Leben aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Die Früchte des Geistes müssen in seinem Leben wachsen. Und darum braucht es trotzdem eine Therapie. Wie gesagt, die nächsten Wochen dazu ein bisschen mehr. Leben aus dem Geist heißt konkret, der Heilige Geist verändert meinen Charakter, sodass durch mich, durch mein Leben, Jesus geehrt wird. Nicht nur Sonntagmorgen, für 60 oder 90 Minuten, sondern von Montagmorgen bis Sonntagabend. Das sind die guten Früchte, die der Heilige Geist in mir hervorbringen will. Charakterveränderung. Oder anders gesagt, er hilft mir, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich presse diese Früchte des Heiligen Geistes nicht aus mir heraus oder bringe sie durch übermenschliche Disziplin hervor, sondern ich arbeite zusammen mit dem Heiligen Geist, dass diese Früchte des Geistes an mir ganz organisch wachsen. Dass diese Früchte reif werden. Und das dauert so eine Zeit. Wenn ein Apfelbaum jetzt geblüht hat, dann können wir nicht am nächsten Tag schon die Früchte ernten. Die können wir nicht einmal im Juni ernten. Sondern es dauert seine Zeit. Obst ist nicht sofort reif, wenn die Bäume geblüht haben, sondern die Früchte brauchen ihre Zeit. Und so ist es auch mit den Früchten des Heiligen Geistes. Und manchmal kämpfen wir unser Leben lang gegen Jähzorn oder Eifersucht oder andere Dinge. Und wir merken, es dauert seine Zeit, bis diese Frucht oder diese negative Frucht sich zu einer positiven Frucht verändert. Ganz anders mit den Gaben auf der rechten Seite. Deswegen sind die Gaben als Blumen dargestellt. Wenn ich so morgens meinen Gebetsspaziergang mache Richtung Michelbächle, dann habe ich in den letzten Wochen fast jeden Tag irgendwelche neuen Blumen entdeckt. Ich finde es absolut faszinierend. Da läufst du da hoch und runter und siehst, die Blumen waren gestern noch nicht da. Ein faszinierendes Schauspiel. Blumen kommen, ich bin jetzt kein Botaniker so groß, aber die kommen offensichtlich über Nacht hervor. Blumen brauchen kein halbes Jahr, um zu wachsen, so wie Früchte. Sie sind so etwas wie Frühlingsgeschenke Gottes zu unserer Frucht. Und darum vergleicht dieser Detmar Scheunemann in seiner Grafik die Gaben des Heiligen Geistes mit Blumen. Und dabei gibt es grob gesagt zweierlei Arten von Gaben, die denen Gott mich beschenken möchte. Die einen würden wir vielleicht so als natürliche Gaben bezeichnen, die mir angelegt sind, die meine Eltern gefördert haben. Natürliche Gaben, die soll, darf, kann ich Gott zur Verfügung stellen, zu seiner Ehre gebrauchen. Er möchte es, dass ich meine Gaben zu seiner Ehre in die Gemeinde einbringe. Der Heilige Geist Glauben kommen und nach Gottes Willen leben. Dafür soll ich meine Gaben einsetzen. Und wie er dabei alle Gaben benutzen kann, das schauen wir uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen auch mal an. Die zweite Gruppe von Gaben sind die übernatürlichen Gaben. Die spektakulären Gaben, würden wir sagen. Heilung, Prophetie, göttliche Gebetssprache. Auch dadurch will Gott die Gemeinde leiten, will sie helfen. Auch dazu in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr. Aber beide Arten, bei beiden Arten liegt die Betonung auf für die Gemeinde. Nicht für mich selbst, sondern für die Gemeinde. Und die zweite Betonung zur Ehre Gottes. Nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Ich stelle immer wieder fest, dass viele nicht wissen, was ist jetzt eine Frucht des Geistes, was ist eine Gabe des Geistes. Und darum gibt es in den nächsten Wochen diese Predigtreihe, damit wir wirklich ein bisschen mehr Fantasie bekommen, mehr die Frage beantworten können, was glaube ich denn, wenn ich bekenne, ich glaube an den Heiligen Geist. Was heißt denn dieses Bekenntnis? Und das hat auch was damit zu tun, dass ich den Unterschied zwischen Früchte des Geistes und Gaben des Geistes kenne und anderen erklären kann. Vielleicht wäre es ja schon mal ein interessantes Thema, das Mittagessen für die Heilfahrt, für die Mohaber und für den Nachmittag, darüber zu reden. Was ist denn der Unterschied zwischen Gaben des Geistes und Früchte des Geistes? Ich sage jetzt nicht Amen, aber ich bin am Ende meiner Predigt und ich würde gerne mit euch zusammen, das habt ihr auf dem Einladeblatt, dieses Glaubensbekenntnis sprechen, nicht das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir gewohnt sind zu sprechen in den westlichen Kirchen, sondern das nizänische Glaubensbekenntnis. Das ist eine gute Tradition, das an großen christlichen Feiertagen gemeinsam zu sprechen und das verbindet uns ja auch mit den orthodoxen Christen, weil das das alte, das ursprüngliche Glaubensbekenntnis ist und da jetzt auch ein bisschen länger um den Heiligen Geist als in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich würde einfach das gerne so machen, dass wir das jetzt gemeinsam sprechen und das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen, dass wir dann auch direkt übergehen in das nächste Lied. Kommt ruhig nach vorne. Das nächste Lied ist nämlich dann ein gesungenes Gebet. Ein gesungenes Gebet, wo wir den Heiligen Geist einladen, in unserem Leben zu wirken. Das Lied Nummer 7, Herr, fülle mich neu. Und ich lade euch dann auch ein, dazu stehen zu bleiben, dass wir also das nizänische Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen und dann direkt im Anschluss aus dem Glaubensbekenntnis heraus das Lied Nummer 7 als Gebet singen. Wir glauben an den einen Gott,